Und man hat immer Schneemänner gebaut. Und letztes Mal habe ich im Garten bei mir um die Ecke in Blaustein einen Schneemann gesehen. Dann habe ich wieder rausgeschaut, dann war er umgekippt. Ja, hat nicht lang gehalten, liegt nicht so viel Schnee. Naja, okay, wie auch immer. Ich habe die, wann war das? Am Freitagabend, ich war auf dem Weg in die Gemeinde, also in die Jugend in Ulm. Und dann habe ich im Radio folgende Geschichte gehört, die fand ich irgendwie nett. Ein kleines Mädchen hat in Nürnberg seinen Teddy verloren oder ihren Teddy verloren. Und jetzt war die Mutter auf der Suche und hat irgendwo so ein Schild oder so hingebappt. Wir suchen den Teddy, wenn du ihn findest und so weiter, ja. Melde dich. Und irgendeiner hat es fotografiert, hat es auf Twitter gestellt und dann waren hunderte Menschen in Nürnberg auf der Suche nach dem Teddy. Ja. Und im Radio kam es dann eben auch. Und irgendwie fand ich das echt cool. Ich dachte mir, ja, also, wisst ihr, wenn wir Menschen auf der Suche sind nach Teddys, wie viel mehr ist Gott auf der Suche nach uns? Und ich sag mal so, warum auch immer die Menschen an diesen Teddy suchen, keine Ahnung, da gibt's vielleicht so manche Gründe, okay? Irgendwo springt man halt auf den Zug auf, das ist cool, das ist witzig oder so. Ja, ich weiß nicht, was so die Gründe sind, aber Gott sucht uns, weil er von ganzem Herzen eine Sehnsucht hat nach uns. Ja, weil er uns wirklich lieb hat. Jeden einzelnen von uns. Vielen Dank. Ja, wir hatten gestern einen Jugendgottesdienst hier, beziehungsweise eigentlich zwei. Ja, wir haben so einen Gottesdienst gestartet, der heißt 2D. Wahrscheinlich haben die Jungs schon, und also wurde es schon öfters bekannt gegeben und so, aber wir waren gestern zusammengenommen, so um die 80 Personen und hatten viele Gäste und so. Und ich finde es einfach wunderschön. Wir hatten zwei Gastprediger da. Ja, ich fand es auch richtig cool. Den Josiah Heppler und den Nathanael Martens. Der Nathanael Martens ist ein Co-Leiter aus Crailsheim, aus der Jugendgruppe. Ja, und wisst ihr, ich glaube als Gemeinde, wir sind immer wachsende Gemeinde. Ja, also nicht nur zahlenmäßig, okay? Einfach von allem her. Gemeinde Gottes muss immer eine wachsende Gemeinde sein. Ich habe mir so gedacht, mal, wer weiß, wie es irgendwann hier sein wird, okay? Irgendwann wird man vielleicht, also bevor dieser große Traum, wir das Fitnessstudio darf gehen und wir kommen rein, ja, bevor dieser große Traum in Erfüllung kommt, hat man vielleicht irgendwann hier einen zweiten Gottesdienst, ja, Sonntagmorgens oder ich weiß nicht was, ja, und so Schritt für Schritt gehen irgendwo Dinge voran und Gott ist am Wirken und Gott ist am Arbeiten. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ich hoffe, wir sind auch immer so von unserem Herzen so, dass wir sagen, hey, wir wollen wachsende Gemeinde sein, ja. Der David Schneider hat letztes Mal gesagt, zum Thema Hauskreise, hat er gesagt, ihm ist wichtig, dass Hauskreise immer offen sind. Weil dort, wo sie nicht offen sind, dort ist nach einem Jahr, Zitat, der Tod im Topf. Ja, also dort ist schnell irgendwo, da ist man so für sich und man suhlt sich so in seinem eigenen Zeug, ja. Aber wenn wir offen sind, wenn wir sagen, hey Gott, dein Reich soll kommen, es soll vorangehen, dann werden wir merken, wow, das wird am Schluss uns selber am allerglücklichsten machen. Und selber am allermeisten erfüllen, ja. Und so hoffe ich einfach, dass wir wirklich diese Haltung haben, hey Gott, wirke du in unserer Mitte, verändere du etwas. Irgendjemand hat letztes Mal gepredigt, mit Gott muss man immer flexibel sein, ja, ich weiß nicht, ja. Das ist wahr, ey, Gottes Reich bewegt sich und es ist gut, wir dürfen da dabei sein. Ja, wir sind in der Reihe die 10 Gebote. Ich mache da einfach mal weiter. Gut, die 10 Gebote ist klar, es gibt 10 Stück von ihnen. Ja, soweit ist, sagt schon der Name. Und die ersten 4 Gebote könnte man sagen, da geht es um die Beziehung zwischen dir und Gott. Ja, da geht es um dich und Gott oder um mich und Gott. Und die nächsten 6 Gebote, da geht es um die Beziehung zwischen dir und deinen Mitmenschen. So könnte man das vielleicht aufteilen. Ja. Und die Bibel sagt, oder Jesus sagt, dass all diese 10 Gebote in diesem Doppelgebot der Liebe zusammengefasst sind. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand. Und das zweite ist ihm gleich, heißt, glaube ich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und heute sind wir, ich mache mal beim 9. Gebot weiter. Ich überspringe eins der Wolfgang. Also nächstes Mal wird das andere dann gemacht werden. Aber da heißt es im 9. Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Ein Freund von mir hat so ein Poster bei sich daheim. Und auf diesem Poster sind so die 10 Gebote drauf und alle so ganz knapp. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und so, du sollst nicht Ehe brechen. Also immer so ganz knapp, du sollst nicht lügen. Und so verstehen wir auf dieses Gebot, man soll halt niemanden anlügen. Und da zählt irgendwo so alles mit rein. Und am Schluss heißt dieses Gebot dann, wir dürfen eigentlich nichts Unwahres sagen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da schon öfters in die Bredouille gekommen. Und ich sehe um mich rum die Menschen auch, ja, die so in die Bredouille kommen. Ich kann mich erinnern an so ein paar Straßeneinsätze. In Stuttgart, da gibt's so manche komischen Typen, sag ich dir, ja. Wir haben Straßeneinsatz, das sind so ein paar Männer, die irgendwo fotografieren. Ich schicke Tassilo hin, sag Tassilo, klär das, der geht hin und die hauen ab und so, ja. Aber irgendwo so komische Typen, versteht ihr? Und dann, kommen die manchmal, also, bitte, Stuttgart ist jetzt nicht das, also ist wahrscheinlich überall so, dass es irgendwelche komischen Typen gibt. Und, dann rede ich mit einer und die sagt so, ja, da kam vorher einer, der wollte meine Handynummer haben und so. Und ich habe ihr gesagt, ja, hast du ihm hoffentlich nicht gegeben. Ja, doch. Und so sag ich, ja, hätte ich halt eine andere gesagt. Ja, nö, das wäre jetzt gelogen und so. Verstehe? Also ich sag dir, da merken wir, plötzlich wird es schwierig. Sie will es zwar nicht sagen, die Handynummer, ja, weil sie glaubt, vielleicht ist es gefährlich, ist es irgendwie hat sie davor Angst. Aber du darfst ja nicht lügen. Und so erzählt sie es ihm, ja. Und das ist auch so ein innerer Konflikt irgendwo. Wie versteht Gott dieses Gebot? Wie versteht Gott dieses Gebot? Dieses Gebot meint eigentlich eine falsche Aussage, die bewusst getroffen wurde, um einen anderen zu schädigen. Okay? Hier geht es nicht darum, um allgemein, man sagt mal was Falsches, sondern es geht um etwas, was den anderen schädigt. Und was ganz bewusst den anderen schädigen soll. Es geht hier um viel mehr als um eine Lüge. Es geht darum, den anderen bewusst schlecht zu machen, seine soziale Ehre, seinen Ruf, seine Anerkennung, all das zu zerstören. Und das sehen wir immer wieder. Wenn du so einen Straftäter dir anschaust, ich weiß nicht genau, wie lange ist es, dass man vorbestraft sein muss oder im Gefängnis sein muss, bis es offiziell drinsteht. Ich weiß es gerade nicht. Aber ab einem bestimmten Punkt, da steht es in deiner Akte. Und jeder kann es einsehen, dein Arbeitgeber und so weiter in Zukunft. Der wird immer sehen, der hat etwas falsch gemacht. Und es brandmarkt diese Person, das ist klar. Diese Person wird sich immer schwer tun, irgendwo jetzt was Gutes nochmal zu finden. Weil sie irgendwo, weil da irgendwas im Leben ist, was einfach schief lief. Und in dem Fall nehme ich mal an, es ist meistens der Straftäter selber schuld, aber es gibt auch die Fälle, das ist ganz anders. Ich habe gehört von einem Mädchen, sie hat über ihren Vater gesagt, dass er sie sexuell missbraucht hätte und sie hat die kleine Schwester dazu angestiftet, das auch zu sagen. Es hat nicht gestimmt, aber sie haben es halt gesagt. Und daraufhin, du kannst dir vorstellen, das ist schrecklich, der Vater wurde verurteilt, kam ins Gefängnis und am Schluss kam raus, das war nicht so, ja, dieses Mädchen ist darüber total zerbrochen selber, hat sich irgendwann dann bekehrt, hat das, ja, aber der Punkt ist einfach, egal ob sie das 100-mal widerrufen würde, irgendwie ist da doch ein komischer Beigeschmack. Stell dir vor, du wohnst neben jemandem und da ist irgendwo der war schon mal im Gefängnis wegen so einem Delikt und du hast Kinder. Ich sag dir, egal ob es war oder nicht, es wird immer schwierig sein. Der Typ hat irgendwo verloren, ja. Diese Lüge, dieses falsche Zeugnisreden hat sein Leben schlussendlich in dieser Gesellschaft irgendwo gebrandmarkt und zerstört, ja. Und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Eine andere Übersetzung sagt, und ich nehme an, das ist die wörtlichere, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als Zeuge der Lüge antworten. Ja, ein bisschen holpriger die Übersetzung. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als Zeuge der Lüge antworten. So, die Frage, was ist ein Zeuge? Was ist ein Zeuge? Vor Gericht sind Zeugen ja sehr, sehr wichtig. Ja? Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vor einer Weile jetzt oder vor ein paar Monaten war jetzt dieser Mordprozess von Pistorius. Da gab es jetzt ja wieder Rufung und oder ja, die sind dann, jetzt gibt es den nächsten Prozess. Aber dieser Pistorius ist so ein Paralympic-Star, heißt es so? Paralympic-Star, also hat so Prothesen an den Füßen und ich glaube, der rennt schneller als alle anderen. Und der Vorwurf ist, er hat seine Freundin erschossen. Ja, nachts, sie ist im Bad, er schießt mehrmals durch die Badtür. Und er sagt, das war ein Einbrecher nur. Und jetzt ist halt die Frage, stimmt es oder stimmt es nicht? Und das Erste, was man jetzt schaut, ist, was sagen die Zeugen? Ja. Also da ist irgendjemand, der hat was gehört, der hat Lichter gesehen, da haben Nachbarn das und das mitbekommen oder so, der Erste am Tatort. Ja, da wird es so, diese Leute, die sind eigentlich die wichtigsten, oder sind eigentlich die wichtigste Sache in diesem ganzen Prozess. Danach kommen dann irgendwelche Untersuchungen und Verhöre und Rekonstruktionen, die habe ich mir auch alle reingezogen, ja. Okay? Aber zuerst mal ist wichtig, was sagen die Zeugen? Und in dem Fall ist es ein bisschen schwierig, weil es ja keine so voll direkten Zeugen gibt. Das ist ja alles so ein bisschen, ja, ein bisschen komplizierter. Und ich würde mal behaupten, früher war so eine Zeugenaussage noch viel wichtiger als heute. Also früher konnte man nicht, was für Untersuchungen machen. Fingerabdrücke und all das gab es ja nicht. Also da ist man angewiesen gewesen darauf, dass die Zeugen die Wahrheit sagen. Und deshalb ist dieses Zeuge-Sein in der Bibel etwas sehr, sehr Hohes. Und auch der Missbrauch von, also wenn Zeuge falsch aussagt, ist auch etwas sehr Schlimmes in der Bibel. Und deshalb hat es auch immer in der Bibel 2 oder 3 Zeugen gebraucht, um etwas zu bestätigen. Das war wichtig, sonst wurde die Sache nicht angenommen. Bei Jesus ist eben nicht nur einer aufgetreten, der gegen ihn ausgesagt hat, sondern es waren mehrere. Und der Zeuge ist am Schluss verantwortlich oder entscheidet am Schluss darüber, ob die Person verurteilt wird oder ob sie freigesprochen wird. Ja. Das ist vor Gericht so, das ist aber schlussendlich auch im alltäglichen Leben so. Ja. Sprüche 25, Vers 18, da heißt es, Keule und Schwert und scharfer Pfeil ist einer, der falsch aussagt gegen seinen Nächsten. Also der ein Zeuge der Lüge ist, könnte man auch sagen. Keule, Schwert, scharfer Pfeil, das sind alles Waffen, die morden, die töten können. Ja? Die schwer verletzen. Das Gegenteil vom Zeuge der Lüge ist der Zeuge der Wahrheit. Und Sprüche 14, Vers 25, da heißt es, ein verlässlicher Zeuge rettet Leben. Wer Lügen zuflüstert, der täuscht. Ein verlässlicher Zeuge rettet Leben. Und so ein Zeuge der Wahrheit, so ein verlässlicher Zeuge, das ist jemand, der ist besorgt um das Recht seines Nächsten. Dem ist wichtig, dass der andere eben nicht schlecht dran steht. Dass der andere, das Ziel von so einem Zeugen der Wahrheit ist, die Ehre des anderen zu retten. Seine soziale Ehre zu retten. Und zu verhindern, dass irgendwo diese Ehre unrechtmäßig in Frage gestellt wird. Sein Ziel ist Leben retten. Und auch da, man findet ja so viele Beispiele dafür, für Zeuge der Lüge, Zeuge der Wahrheit. Vor einer Weile habe ich so einen Artikel gelesen, hat sich ein junger Kerl, also weiß nicht, war der 18 oder so, hat sich umgebracht, er wurde gemobbt, man hat irgendwo so ein Porno im Internet gedreht, hat seinen Kopf draufgesetzt, so, ja, in diesem Video und dann halt ins Internet gestellt und es war so schlimm für ihn. Auch das ist genau sowas, so dieses, dass man jemand anderen schlecht macht, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen normal in unserer Gesellschaft, dass man andere schlecht macht. Gerade auch für den eigenen Vorteil. Also ich bin mittlerweile ein sehr regelmäßiger Nachrichtenschauer und ich verfolge sehr genau, was so in unserer Welt abgeht. Und wenn man da mal sieht, wie die Politik, mit welchen Mitteln sie kämpft, ja, ich sag dir, das ist absolut unter aller Sau, wenn wir ehrlich sind. Wirklich. Da macht einer einen Fehler und nicht mal einen Fehler. Sein Vorgänger hat den Fehler gemacht. Er wird jetzt dafür zur Verantwortung gezogen und alle stürzen sich drauf und sagen, tret zurück, ja. Und so ist es jedes Mal. Man stürzt sich auf den Fehler von den Feinden. Oder da gab es jetzt vor kurzem diese Sache, Boris Becker und Oliver Pocher battlen sich auf Twitter, also so ein, ist auch so ein Community, so ein Ding, so eine Internetplattform. Und irgendwie zieht einer mit dem anderen her und immer öffentlich, ja. Jeder kann es mitverfolgen, jeder lacht drüber, die Nachrichten berichten darüber und so. Was wird der nächste Schlag sein und wer gibt wem, ja. So, schon beim biblischen Daniel sehen wir, da waren Menschen, sie wollten ihn, ich sag mal, absägen. Und im Endeffekt haben sie es geschafft. Es ist so. Sie haben geschafft, die mussten im Endeffekt ja was, sogar das Gesetz drehen, sag ich mal, um ihn am Schluss dran zu kriegen, ja. Aber hey, wenn du irgendwo jemanden schlecht machen willst und schlecht dastehen lassen willst, im Endeffekt wird man es schaffen, okay? Das ist keine Frage. Wie gesagt, Menschen schlecht dastehen zu lassen, ist in unserer Gesellschaft normal. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir das mal vor Augen haben, dass uns das klar ist. Man ist so oft so, dass man irgendwo, man ist ja natürlich Teil dieser Welt und irgendwo macht man halt auch die Dinge, die man in dieser Welt eben so macht. Und dann auch mal zu erkennen, was eben nicht stimmt und was nicht wahr ist. Ich glaube, in der Gemeinde ist es eigentlich ziemlich verpönt, Menschen gleich dastehen zu lassen. Aber lasst uns mal schauen, ob wir nicht auch dieses Gebot immer wieder vielleicht übertreten, zumindest so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, da würden wir schon so manches finden. Nochmal ganz kurz, das ist so ein bisschen wiederholend, aber was nicht mit dem Gebot gemeint ist, ist eine Art von Wahrheitsabsolutismus. Damit meine ich, Kol Ten Boom versteckt während dem Zweiten Weltkrieg Juden bei sich. Die Nazis kommen, sie fragen sie, sie sagt, wir haben keine Juden. Okay? Lüge, Gebot übertreten. Ich behaupte nein, ja. In Open Doors, die haben Bibeln geschmuggelt über die Grenze. Wisst ihr, die haben immer gelogen. Nicht immer, aber ja. Wenn es nötig war, haben sie gesagt, wir haben die Bibel nicht. Ja. Bonhoeffer sagt einmal, Zitat, du musstest kräftig lügen können, ansonsten bringst du alle Freunde in Lebensgefahr. Okay, also einfach mal, mir geht's nicht darum, bitte, also ganz wichtig, lasst uns die Wahrheit sagen, okay? Lasst uns die Wahrheit sagen. Aber es geht Gott nicht um irgendeine leere Hülse, die man immer einhalten muss, sondern es geht ihm um etwas, was die Gesellschaft, was die Beziehung zu deinen Mitmenschen stärkt und voranbringt. Ja, das ist der Fokus dieses Gebotes. Und das andere wird in diesem Gebot nicht, da geht's nicht um einen Wahrheitsabsolutismus. Ja, und alles andere ist im Grunde nur eine ziellose Gesetzlichkeit, die wir dann tun. Wir müssen den tieferen Sinn hinter diesem Gebot sehen. Und es gibt verschiedene Formen des falschen Zeugnisgebens. Eins zum Beispiel, das aussieht, ich sag mal, Geschwätzigkeit und Verrat. Geschwätzigkeit und Verrat. Und im Grunde ist es ziemlich nah beieinander. Es gibt das, dass wir über andere Menschen private Dinge wissen. Okay, sie sind unsere Freunde, sie sind Menschen, die uns irgendwas anvertrauen. Wir kriegen manches auch einfach so mit, warum auch immer, ja. Aber das heißt nicht, dass wir das Recht haben, es weiterzugeben. Ja, ist ganz wichtig. Sozialarbeiter, Pastoren, manche anderen Berufsgruppen haben eine Schweigepflicht, ganz bewusst aus diesem Grund, ja. Weil im Endeffekt das absolut viel kaputt machen kann. Geschwätzigkeit ist wirklich etwas sehr Negatives. Und lasst uns da wirklich uns prüfen und schauen, hey, sind wir Menschen, die immer irgendwo gleich alles weitererzählen müssen? Die immer gleich, ja, und sich damit noch profilieren. Irgendwo sich damit noch selber irgendwo einen Vorteil darin sogar suchen. Und Hand aufs Herz, jeder von uns hat schon mal irgendwo dumm dahergeredet. Ja. Also es gibt die besonnenen Menschen, sag ich mal. Der Manni ist zum Beispiel wahrscheinlich so ein Typ, keine Ahnung, ja. So Typen, die, weiß ich nicht, ja, das wirkt von außen so, okay? Aber so Typen, die irgendwo, wenn sie reden und so, da geht innerlich vielleicht manches ab, aber irgendwo sind sie ruhig so von der, ja. Ich persönlich, wenn ich wütend bin, dann mag das auch jeder, ja. Dann sage ich auch immer Dinge, prinzipiell mag ich so, die ich nie so meine, aber ich sag's dir halt, weil ich in dem Moment einfach dumm daherrede und das ist auch nicht klug, aber ist es halt so, ja. Okay, gut, jetzt bekommst du das mit, da redet einer dumm und dann bitte, bitte erzähl es nicht weiter. Versteht ihr? Schau mal, wir sagen, wenn wir sauer sind, so oft Dinge, ich habe schon so oft Leuten gesagt, hey, das, was der gerade sagt, nimm das nicht so ernst. Du, der war halt gerade sauer, das war ein schlechter Tag für den, ey, vergiss es. Ja, ist nicht so wild, aber das trifft dann irgendwo. Und indem man es weiter sagt, manchmal kriege ich Sachen mit, ich erzähle es mit Absicht nicht weiter. Weil ich ganz genau weiß, das bringt der anderen Person gar nichts, wenn sie es weiß. Das bringt ihr absolut gar nichts. Sie hat davon nichts und deshalb erzähle ich es nicht. Natürlich gibt es Dinge, die andere Person wissen muss. Das ist klar. Ja, und die darf man dann und sollte man auch sagen. Ja. Vor kurzem hat mir jemand auch erzählt, hey, da hat ein anderer ziemlich Kritik an dir geübt. Und das war einfach gut, dass ich gar nicht so sehr, dass ich jetzt irgendwie da sauer war oder so, sondern einfach, dass ich das ein bisschen klären konnte, weil das eigentlich ein Freund von mir war. Ja, und wo einfach da ich gemerkt habe, es ist gut, dass der andere mir das gesagt hat. Ja, ich habe aber dem Zweiten nicht gesagt, dass der Erste es mir gesagt hat. Weil ich einfach wusste, sonst fühlt der sich wieder auf die Füße getreten. Aber es war einfach gut, so diese Info zu bekommen, damit ich irgendwo richtig reagieren kann. Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, so viele Dinge in meinem Leben, die wollte ich nie wissen über mich. Die wollte ich nie wissen. Da erzählen mir Leute und ich sage, hey, warum erzählst du mir das? Interessiert mich gar nicht, was der über mich gesagt hat. Sag's mir doch einfach nicht. Hätte ich auch keinen Stress. Ja, sag's mir einfach nicht. Und Ja, ich glaube, es gibt so viel Konflikte aus diesem Grund, weil irgendwo Dinge weitergesagt wurden, die eigentlich nicht für die Ohren des anderen bestimmt waren. Ja, das ist doch genauso wie mit dem Abhören von irgendwelchen Telefonaten. Da sagen irgendwelche Leute, Politiker oder sonst was, sagen, reden miteinander und in ihrem Kontext ist das, was sie sagen, nicht mal wirklich falsch. Ja, sie sagen ihre Meinung oder was auch immer. Du bringst es an die Öffentlichkeit aus dem Kontext heraus und alle sind schockiert. Ja, und sind absolut sauer. Aber es war nicht für alle gedacht. Es war für die andere Person gedacht. Und irgendjemand hat das Telefonat halt abgehört. Ja. Also in die Richtung geht es. Wie gehe ich richtig mit sowas um? Wenn jemand dir etwas Schlechtes über den anderen erzählt, behalte es einfach mal für dich. Das will ich tun. Ich will es für mich behalten, erstens. Das Zweite, und das ist auch ganz wichtig, ich will für den anderen argumentieren. Es gibt es immer wieder, dass Leute kommen und sie meckern und ich versuche mich in die Situation des anderen hineinzuversetzen und zu sagen, hey, aber schau mal, vielleicht hat das ja so oder so gemeint. Oder vielleicht war halt das und das der Grund, dass er jetzt so, oder also vor kurzem war die Situation, da war einer ziemlich sauer und auf so ein paar Hauskreisleiter und ich habe gesagt, du, ich glaube nicht, dass das eine böse Absicht war, gar nicht. Ich glaube einfach, das haben wir schlecht kommuniziert. Das ist der Grund, warum sie am Schluss nicht so, warum es nicht so lief, wie wir wollten. Ja. Es gibt so viele Gründe, warum irgendwo Dinge am Schluss nicht funktionieren. Oder warum. Ja, warum Dinge irgendwo mal nicht so passen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir für den anderen argumentieren. Hey, gewöhn dir das an, argumentier für den anderen. Das hat mich bei Sami Schneider immer so aufgeregt. Ich komme immer, ich wollte mich auskotzen, ja, über irgendwas, was einfach ein seelsorgerliches Ding war, wo ich persönlich einfach irgendwo das loswerden musste. Und der hat immer den anderen gesehen, ja, immer gesagt, ja, aber Moment, das muss ich doch so und so sehen. Und ich habe mich übelst aufgeregt, ja. Was soll das, ja? Kann er nicht mal mich verstehen? Ja, also. Ja, da gibt es natürlich irgendwo eine seelsorgerlich darf man auch den anderen erstmal verstehen, ja. Aber dieses für den anderen, für das Gegenüber von argumentieren ist ganz wichtig. Da werden wir uns vieles ersparen, auch an Not. Und ich habe das mal so auf den Satz gebracht: Sei keine Zeitung, sondern ein Tagebuch. Okay? Sei keine Zeitung, sondern ein Tagebuch. Es gibt manche Menschen, die sage ich immer, ihr seid eine Zeitung. Ja. So, wenn irgendwas bekannt ist, das kann gleich alle, wissen gleich alle, ja. Weiß jeder. Und ich glaube, das ist wirklich falsch. Ich glaube, wir müssen wirklich so wie so ein Tagebuch sein. Da gibt es Dinge, die wirklich auch blöd sind. Da in dem Tagebuch stehen nicht nur die netten Sachen, ja. Aber irgendwo sind sie unter Verschluss und es sind Dinge, wo man nochmal drüber nachdenkt, wo man irgendwo, ja, irgendwo ein bisschen vergräbt sozusagen, ja. Sei integer, sei vertrauensvoll, sei verschwiegen. Das ist die erste Art, wie wir wirklich über Menschen, wie wir falsche Zeugen sein können. Oder Zeugen der Lüge sein können, durch Geschwätzigkeit und durch Verrat. So, das Zweite, was da so hineinfällt, hinter dem Rücken über Menschen reden. Hinter dem Rücken über Menschen reden. Das ist so die, man könnte es auch die Sünde der Schwachen nennen. Ja. Das ist, ich habe Angst vor der Person, ich habe Angst davor, es ihr ins Gesicht zu sagen, deshalb sage ich es halt den anderen. Ja. Deshalb erzähle ich es jedem anderen. Und ich habe das mal so richtig miterlebt. Eine Person, sie hat tatsächlich einen Fehler gemacht, hat sich auch nicht gut benommen, ja. Aber das über Jahre hat man das der Person vorgehalten. Und was da hintenrum passiert ist, da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Ich habe jede zweite Woche irgendjemanden zusammengeschissen, weil ich irgendwie mitbekommen habe, wie da geredet wurde, ja. Einfach nicht in Ordnung. Einfach nicht in Ordnung, wo man die Situation auch gar nicht wirklich kannte. Man wusste, irgendwo war da was und eben auch so ein begründeter Ansatz, sag ich mal, aber da hat die Person schon lange Buße drüber getan, hat schon lange irgendwo das auch geklärt mit der anderen Person und alle anderen sind am Reden. Und wisst ihr, am Schluss, die Person mag das vielleicht gar nicht wirklich. Die mag nur, irgendwie sind alle komisch zu mir. Die Menschen gehen mir aus dem Weg, irgendwas stimmt nicht. Was wird die Konsequenz sein? Die Person kommt nicht mehr. Und sie wird am Schluss sagen, hey, mit diesem Gott und mit den Christen will ich nichts zu tun haben. Alles nur Lügner, ja. Alles nur Schwätzer von wegen. Wenn du ein Problem mit einer Person hast, dann geh auf die Person zu und die anderen, die schlecht reden, sei du derjenige, wo das aufhört. Sei du derjenige, der sagt, hey, hör auf mit dem Scheiß. Erzähl mir sowas nicht. Ich will es nicht hören. Und erzähl es auch keinem anderen. Das ist nicht dem Reich Gottes dienlich. Ja. Ich glaube, auch wenn wir ein Problem mit einer Person haben, ist es wichtig, vielleicht an der Stelle noch, lasst uns auf sie liebevoll zugehen. Ich glaube, wir können uns viel Ärger ersparen, wenn wir davon ausgehen, dass der andere nicht schlecht meint. Ja. Und ich glaube, jeder hat so seine Gründe, warum er reagiert, wie er reagiert. Okay? Also ich habe schon manchmal festgestellt, das ist mir das letzte Mal wieder so gegangen, da kam einer nach Stuttgart und der hat mich irgendwie so dumm angeschwätzt, ja, irgendwie so das erste Mal da und ich dachte mir, boah, was soll das, ey, wie kann man das erste Mal in eine Gemeinde kommen als Christ und dann so daherreden und ich hatte so richtig so eine richtige innerliche Wut auf den. Und dann hat mir einer so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt und seine Situation und plötzlich ist die ganze Sache ganz anders. Plötzlich kann man die Person wirklich ein bisschen sogar verstehen, ja. Und ich habe wirklich da gesagt, hey Jesus, es tut mir leid, wo ich so schlecht über diese Person gedacht habe, ja. Wo ich nicht irgendwo, ich wusste ja nicht, was so die Hintergründe sind, auch warum sie so redet und warum sie so drauf ist. Aber ich will der anderen Person in Liebe begegnen. Okay, das Dritte, was da drunter fällt, was ich jetzt mal rausgreife, ist etwas Gesagtes zu verdrehen oder halt zu verändern. Das kann man auf ganz unterschiedliche Weise tun. Man kann durch die Tonlage oder durch so eine Nuance, die man da reinbringt oder durch eine Überspitzung. Man kann durch solche Dinge einfach das Gesagte absolut verdrehen. Am Schluss zählen ja nicht die Worte, sondern am Schluss zählt ja viel mehr, was der andere wirklich gesagt hat. Und da gehört ja alles dazu. Viel, viel mehr als nur die Worte. Man kann Sachen einseitig betonen oder kann auch Dinge weglassen. Und es führt dazu, dass am Schluss das Gesagte und das Gemeinte nicht rüberkommt. Also mir fällt das oft auf, ich rede mit jemandem über die Predigt von da und da. Und dann sagt er mir, das und das hat mir nicht gefallen. Oder ich sage ihm, das und das hat mir nicht gefallen. Und dann mag ich oder auch er, ja, je nachdem, wer halt dann in dem Fall das Gegenüber ist, okay, also ich habe das ganz anders wahrgenommen. Ja, der sagt, die Person hat das und das gesagt, aber ich sage, das ist ganz ehrlich, das hat er doch nicht so gemeint. Der hat es doch so und so gemeint, darum ging's. Und ja, plötzlich dasselbe, man hört das genau das Gleiche, aber man fasst es total unterschiedlich auf. Und es ist wichtig, wenn wir das dann weitergeben, dass wir es nicht nur so weitergeben, wie wir es verstanden haben, sondern wirklich überlegen, hat er es denn so gemeint? Ja. Und lasst uns vorsichtig sein, wie wir Dinge erzählen. Und dass wir schauen, dass Dinge richtig vermittelt werden. Und an der Stelle will ich auch mal sagen, schuld ist auch derjenige, der Schlechtes hören will. Nicht nur der Schlechtes erzählt, ist schuld, sondern auch der Schlechtes hören will. Das ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage, sag ich mal. Also wenn du jetzt, wir können uns jetzt natürlich beschweren, dass in Mexiko, was weiß ich, was für Drogen und für Sachen da fabriziert werden und dann es da irgendwelche Drogenkriege gibt und so. Aber Hand aufs Herz, gäbe es nicht den amerikanischen und den europäischen Markt, hätten wir das Problem auch nicht. Versteht ihr? Also es ist schon beides. Es ist schon auch die es brauchen und dafür macht man's, ja. Und wenn du derjenige bist, der immer Schlechtes hören will, dann wirst du auch Menschen finden, die Schlechtes erzählen werden. Du wirst Menschen dazu ermutigen, dass sie Schlechtes erzählen. Ich glaube, wir lieben schlechte Nachrichten irgendwie. Ich glaube, wir reden oft mehr Schlechtes über Leute als Gutes. Schon gehört, was der gemacht hat? Ich meine, das ist ja auch in Nachrichten so. Ich meine, es wäre jetzt plötzlich in der Ostukraine ein Friedensvertrag geschlossen. Du, in den Nachrichten würdest nach einem Monat nichts mehr hören von der Ukraine. Hat sich erledigt. Ist ja gut. Also das ist keine Nachricht mehr wert. Versteht ihr? Lasst uns Menschen sein, die anderen Gutes tun, die andere segnen. Ich will noch ein Zitat von Martin Luther hier anbringen. Wir sollen unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, hinter dem Rücken über ihn reden oder die Dinge verdrehen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Also ey, wenn jemand diese Haltung hat, ich sag dir, mit dem ist es angenehm zu reden. Okay? Und mit dem da, dem wirst du auch Dinge erzählen. Weil du weißt, hey, da ist es gut aufgehoben. Wie verhalten wir uns richtig? Ich will nochmal kurz das aufgreifen, was hier Martin Luther jetzt gesagt hat. Erstens, entschuldige den anderen. Entschuldige den anderen. Das ist, was ich vorher schon mal kurz angeschnitten hatte. Stell dich auf die Seite des anderen. Entschuldige ihn, versetz dich in seine Lage und argumentier für ihn. Jemand kommt zu dir und lästert und du argumentierst für den anderen. Es ist so wichtig, dass wir Menschen in Schutz nehmen und nicht nur Menschen in Schutz nehmen, sondern ich habe ganz oft gemerkt, auch wenn ich sauer auf eine Person war und dann habe ich mit jemandem geredet, mit einem Freund von mir, und der erzählt mir das mal aus seiner Sicht und was damit auch gemeint sein könnte, dann gibt mir das selber einen ganz anderen Blick. Das macht mir selber, der ich gerade wütend bin auf die andere Person, hilft mir selber irgendwo, hilft mir selber irgendwie den anderen zu verstehen und irgendwo da eben nicht mehr wütend zu sein. Ja. Also es ist nicht nur gut für die andere Person, sondern es ist auch gut für die Person, die gerade irgendwo sich auf die Füße getreten fühlt oder beziehungsweise irgendwo Anklagen bringt. Das Zweite, dieses, wir sollen Gutes von dem anderen reden. Da heißt es in Sprüche 19, Vers 11, Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Ich habe irgendwann diesen Satz, diesen Vers gelesen und er hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Ich finde es genial, oder? So ein einsichtiger Mensch, der halt sagt, hey, es ist mir eine Ehre, dass ich das, was die andere Person falsch gemacht hat, dass ich einfach übersehe. Einfach nicht drauf eingehe, den einfach immer noch genauso annehme wie vorher, als ob nichts gewesen wäre. Ja? Und dass ich das nicht an die große Glocke hänge. Denk mal dran, Noah liegt da betrunken, nackt im Zelt und dann ist der eine, der kommt und erzählt es gleich den Brüdern und so und die decken ihn so, gehen rückwärts und decken ihn zu. Und am Schluss ist der es den anderen gesagt hat, also im ersten Moment, ich habe die Geschichte am Anfang nicht so verstanden, ich habe nicht ganz verstanden, was ist jetzt der Fehler. Ja, ich meine, der eine Sohn hat es halt den anderen zwei Brüdern erzählt, naja gut. Aber irgendwo ist anscheinend gerade dieses... diesen Fehler irgendwo so hoch zu heben und so groß zu machen, ist das, was am Schluss eigentlich das Schlimme an dem Ganzen war. Und die anderen zwei, die kommen in einer schamvollen, in einer respektvollen Haltung und versuchen, diesen Fehler irgendwo, ich sag mal, zuzudecken, irgendwo, also noch das Beste draus zu machen, dass diese Person nicht auch ihr Ansehen, auch vor der Familie verliert, ja. Lasst uns Gutes von dem anderen reden. Und selbst wenn vielleicht die andere Person mal wirklich einen Fehler gemacht hat und wirklich Mist gemacht hat, dann hat die noch genauso viele gute Dinge, von denen wir erzählen könnten, genauso viele gute Seiten und ich weiß nicht was. Und ich glaube, wir dürfen uns auf die guten Dinge konzentrieren. Lasst uns das Gute betonen. Dem anderen soziale Ehre geben. Und es darf eine Gewohnheit werden. Ich glaube, manche Dinge müssen einfach eine Gewohnheit werden. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin nicht so oder ich kann das nicht so. Es ist einfach eine Frage der Gewohnheit. Gewöhn dir einfach an, gut über Menschen zu reden. Ja? Und du wirst merken, irgendwann ist es ganz normal. Das ist einfach eine Gewohnheit dann. Ich glaube auch prinzipiell, das Gute zu sehen und nicht das Schlechte, ist, glaube ich, etwas, wozu uns die Bibel prinzipiell auffordert. Da heißt es zum Beispiel, wenn es um Thema Prophetie geht, prüft alles, das Gute behaltet. Da heißt nicht, prüft alles und das Schlechte schmeißt raus. Prüft alles und das Gute behaltet. Der Fokus liegt auf dem Guten. Das andere wird nicht so groß, wird nicht so breit getreten, wie wir das oft tun wollen. Die Prophetie war falsch. Am Schluss reden wir nur noch über falsche Prophetien. Wir dürfen das Gute mitnehmen. Wir dürfen das Gute sehen bei Menschen, in den Dingen, in Gottes Reich. Das Gute, was geschieht. Und das Schlechte müssen wir nicht hochheben. Ganz im Gegenteil. Wir dürfen es einfach irgendwo auch ignorieren, auch wenn es uns selber mal betrifft. Und das Dritte, und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Sei schnell im Vergeben. Sei schnell im Vergeben. Mach dein Herz frei. Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das kommt aus dem Herzen. Böse Gedanken, all diese Dinge, auch die Konsequenz von bösen Gedanken. Irgendwo beginnt es doch hier. Und Gott ermutigt uns, dass wir unser Herz frei machen von irgendwelchen Verunreinigungen. Von irgendwelchen Dingen, die uns da halten. Und warum erzählen wir Schlechtes? Ich glaube, oft ist so ein Grund Verbitterung. Oft ist so ein Grund Verletztsein. Oft ist so ein Grund, ich weiß nicht. Ja? Lasst uns Menschen sein, die schnell vergeben. Und das wird uns frei machen, das wird uns einfach helfen. Es gibt so viele Menschen, die diese Welt verbittert rumlaufen. Und am Schluss bringt es niemandem was. Kennt ihr diese Filme, wo am Schluss Also da geht es dann um Rache, irgendwie die Tochter ist umgebracht worden oder ich weiß nicht was, irgendwie die Familie von, weiß nicht. Und der Typ geht los und er bringt alle Mörder um. Und alle feiern diese Filme, yes. 96 Hours oder so, ja. Genial. Die Wahrheit ist doch die, diese Rache wird dieser Person keinen Frieden bringen. Oder? Ist ja schön, dieser Gedanke, aber sie hat noch nie jemandem Frieden gebracht. Vergebung bringt Frieden. Vergebung macht unser Herz frei und rein. Vergebung stellt wieder her. Hey, denk dran, bei den 10 Geboten, es geht nicht nur um irgendeine gesetzliche Sache, die Gott da irgendwo hinklatscht und sagt, mach mal, sondern es geht um die Liebe zu deinem Nächsten. Das ist der Fokus. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in dem Ganzen steht dieses Gebot. Ja. Und unsere Frage muss immer sein, wie kann ich die Beziehung zum anderen wiederherstellen? Was kann ich tun? Vielleicht hat der andere 95% Schuld an eurem Streit. Was kann ich tun? Wie kann ich meine 5%, ja? Hey, lass mich diese 5% auf den Tisch bringen und sagen, sorry dafür. Lass uns auf andere zugehen und sagen, hey, ich vergeb dir und ja, nicht so platt, okay, wie ich es jetzt sage, aber so mit dieser Haltung. Ich habe mich so gefragt, was würde passieren, wenn wir dieses Gebot halten würden? Jetzt erstmal wir als Christen. Was würde passieren, wenn wir das wirklich richtig, richtig intensiv, ich meine, klar, wir sind nicht perfekt, aber wenn wir wirklich das sehr, sehr gut halten würden? Ich glaube, es würde keine Außenseiter mehr geben. Ja. Das würde es einfach nicht mehr geben. Es würde auch keine Verletzungen mehr geben, also in der Perfektion zumindest. Ja. Es würde keine Verletzungen mehr geben. Warum auch? Man vergibt und der andere ist auch bereit, auf den wieder zuzugehen. Es wird nicht mehr so viele Missverständnisse geben. Ja, weil man das einfach sich zu Herzen nimmt. Es wird nicht mehr viele Missverständnisse geben. Es wird keinen Zickenkrieg mehr geben. Und man kann sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren. Ich glaube, ein großes Hindernis für ein Vorankommen einer Gemeinde ist Streit, ist Uneinigkeit. Ganz klar. Wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dann wird diese Gemeinde, ich sage jetzt nicht, ob sie will oder nicht, das stimmt nicht ganz, aber dann wird es immer vorangehen. Wenn man gemeinsam auf ein Ziel ausgerichtet ist und irgendwo diese kleinen Differenzen irgendwo einfach gar nicht hat, dann kann man sich so richtig schön auf das konzentrieren. Was wäre, wenn unsere Welt dieses Gebot sehr ernst nehmen würde? Ich glaube, wir hätten viel weniger Burnouts und viel weniger Depressionen. Viel, viel weniger. Wir hätten weniger Kriege. Wir hätten viel weniger Auseinandersetzungen. Unsere Welt würde so viel besser aussehen. Und ich will uns ermutigen, dass wir dieses Gebot ruhig daheim nochmal durchnehmen, nochmal drüber nachdenken, dass wir dieses Gebot in unseren Alltag mit hineinnehmen. Bei unserer Arbeitsstelle, dass wir uns sagen, hey, ich will jemand sein, der schlichtet. Ich will jemand sein, der andere segnet. Ich will jemand sein, der die soziale Ehre des anderen wiederherstellt. Ich will auch jemand sein, der auch mal ermahnt, wenn es nötig ist. Das braucht immer viel Weisheit, ich weiß das schon. Gerade wenn es um Menschen geht, die gar nichts mit Gott am Hut haben. Ja, da ist es manchmal, sich da querzustellen, kann manchmal auch ein bisschen die eigene soziale Ehre zerstören. Das stimmt, ja. Aber wir Christen, wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Und da gehören so Dinge halt auch mal dazu. Und dann werden uns die Leute fragen, hey, warum bist du anders? Warum bist du anders? Was ist da los? Und ich sag dir, Menschen werden dich achten und sie werden dir vertrauen. Sie werden zu dir kommen und ihr Leben dir erzählen. Weil du als jemand gilt, der vertrauensvoll ist, der integer ist. Lass uns mal an dieser Stelle die Augen kurz schließen. Ich dachte mir, ich mache an der Stelle einfach mal einen Aufruf. Ich glaube, wir brauchen das immer wieder, dass wir wirklich auch Antworten geben können. Ja, nicht mir, okay? So, ich bin einfach dein Zeuge in dem Fall. Sondern aber Gott, irgendwo vor dir und Gott zu sagen, hey, ich entscheide mich dafür, bestimmte Schritte zu gehen, die in dieser Predigt angesprochen wurden. Das Erste, was ich fragen will, wer ist hier der Markt? Ich wurde irgendwo belogen oder man hat irgendwie falsches Zeugnis gegen mich geredet und ich muss das wirklich vergeben. Ich schleife das mit mir rum und es fällt mir wirklich schwer und ich bin irgendwo entweder verbittert oder ja, selber jemand, der da in Mitleidenschaft gezogen wurde bei diesem Thema. Dann darfst du dich mal kurz melden, dann will ich gern für dich beten. Danke sehr. Danke sehr. Gibt es noch jemanden? Danke sehr. Danke sehr. Okay, ich will noch eine zweite Frage stellen. Andersrum gesagt, wer merkt, ich habe falsches Zeugnis gegen jemanden geredet und ich brauche Vergebung von Gott und vielleicht auch von dieser Person, dann darfst du dich mal melden. Gibt es jemanden, der sagt, hey, ich merke, das betrifft mich? Dankeschön. Gibt es noch jemanden? Okay, dankeschön, danke. Super, dankeschön. Und wer will sagen, hey, ich will hier einen Unterschied machen. Ich will wirklich jemand sein, der andere segnet, der andere mit der integer ist, dann darfst du dich auch mal melden. Genau, ich denke, wir könnten uns jetzt alle melden. Herr Jesus, und ich will beten, dass du jetzt jeden von uns segnest, Herr. Und Herr Jesus, du weißt auch in Gemeinde, aber auch außerhalb natürlich, Herr, in dieser Welt werden wir immer wieder verletzt und enttäuscht von Menschen, die uns wichtig sind, auch von Menschen, die wir vielleicht nicht so kennen, aber einfach, wir werden verletzt. Und ich will beten, dass du jetzt jeden Einzelnen segnest, Herr. Und dass du jedem Einzelnen wirklich deinen Frieden gibt, Herr, dass er vergeben kann, Herr. Dass er vergeben kann, was ihm angetan wurde und wirklich mit freudigem Herzen wieder neu loslegen kann und auch auf diese Personen wieder zugehen kann, Herr. Herr Jesus, ich will beten für diejenigen, die selber irgendwo hier merken, hey, ich habe dieses Gebot übertreten. Ich will beten, Herr, dass du ihnen jetzt vergibst, Herr Jesus, und dass du ihnen hilfst, Herr, dass sie es nicht mehr tun haben. Helf uns, dass wir gute Gewohnheiten in diesem Bereich bekommen. Helf uns wirklich, dass wir unser vielleicht auch manchmal unsere ganze Art, Herr, umstellen können, Herr Jesus, in deine göttliche Art. Herr, lass uns Menschen sein, die segnen, Herr Jesus. Helf uns, dass wir als Gemeinde vorangehen und dass es uns eine Ehre ist, die Verfehlungen des anderen zu übersehen. Wo Menschen gegen uns falsch gehandelt haben, das zu übersehen, Herr. Ja, lass uns so eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis von dir haben. So ein Wunsch, dir allein zu gefallen, Herr. Und ein Wunsch danach, deine Gebote zu halten, aus Liebe auch zu dir. Und aus dem Wissen heraus, ja, dann wird Gemeinschaft funktionieren, Herr. So will ich jetzt jeden Einzelnen damit einfach segnen. Amen.